Wir schauen uns heute die Tatbestandsrestriktion von dem 101a EUV an. Und in unserem Schema sind wir jetzt hier, nachdem ihr geprüft habt, ob eine Wettbewerbsbeschränkung vorliegt, könnte aber dieser Tatbestand teleologisch zu reduzieren sein, und das sind die Tatbestandsrestriktionen. Hier müsst ihr unbedingt die Fallgruppen kennen. Es gibt im Wesentlichen 3 oder 4 Ausnahmen. Einmal die Wouters-Doktrin, das ist von der EuGH-Entscheidung in der Rechtssache Wouters. Genau, ein sehr bekannter Unterfall dieser Wouters-Doktrin ist die Mecca-Medina-Entscheidung des EuGH im Sportkartellrecht, aber schauen wir uns gleich an. Dann gibt es noch die Immanenztheorie, so nannte es der BGH vor einiger Zeit. Man nennt sie auch die Auxiliary Restraints Doktrin. Okay. Hier gibt es auch wieder Fallgruppen, die ihr kennen müsst. Dann dritte Tatbestandsrestriktion, auch wirklich super wichtig, kam in meiner Schwerpunktklausur vor, die selektiven Vertriebssysteme. Hier müsst ihr die Metro-Entscheidung des EuGH kennen. Und viertens gibt es auch noch eine Markterschließungsdoktrin. Ja, aber die lasse ich hier mal weg. Zunächst einmal die Wouters-Doktrin. Das ist wohl die wichtigste Tatbestandsrestriktion, die es gibt. Oder zumindest die weiteste. Weil die Wouters-Doktrin, die besagt, wenn ein außerwettbewerblicher Zweck verfolgt wird, dann kann das eine Rechtfertigung einer Koordinierung darstellen. Also dann ist das eine Tatbestandsrestriktion und ja, das fällt nicht unter den 101a EUV und ist damit ja, kartellrechtlich zulässig. Wichtig ist mir hier, dass ihr euch merkt, dass ein oder mehrere dem Gemeinwohl dienende legitime Ziele verfolgt werden müssen und die dann in Verbindung mit dem Verhältnismäßigkeitsprinzip als Rechtfertigung der Beschränkung dienen können. Beispiele hier sind die Nachhaltigkeits- oder Umweltziele, die verfolgt werden sollen durch eine Koordinierung. Häufig ist es so, dass der First Mover Disadvantage, der soll aufgehoben werden. Ein Beispiel wäre eine Kakaovereinbarung unter den Kakaoherstellern und dann vereinbaren diese Kakaohersteller, dass der Kakao, den die beziehen, der soll aus ethischen Anbaubedingungen und keine Kinderarbeit und halt solche Sachen, da soll der Kakao herbezogen werden. Wenn jetzt ein Hersteller das machen würde, dann hätte der den sogenannten First Mover Disadvantage und seine Produkte würden auf dem Markt plötzlich, keine Ahnung, 30% mehr kosten und der würde gar keine Kunden mehr oder deutlich weniger Kunden haben. Und dieser Nachteil, dieser First Mover Disadvantage, der soll ausgeglichen werden mit dieser Vereinbarung, den Kakao nur noch aus ethischen Quellen zu beziehen. Und das wäre dann so eine Vereinbarung, die möglicherweise unter die Wouters-Doktrin fallen könnte. Gesundheit natürlich wäre auch so ein Ziel, was dem Gemeinwohl dient. Also, ja, beispielsweise irgendwie bestimmte Standards in Bezug auf Wasser, was verwendet wird, das soll nur ganz klares Wasser sein oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Und auch, und das ist wohl einer der bekanntesten Entscheidungen des EuGH, und das ist im Sportsektor. Und dort hat der EuGH in der Rechtssache Mecca Medina entschieden, dass Sportverbände, die dürfen ja sich koordinieren und dort dann so Dopingkontrollen und sowas und halt Doping verbieten und ja, die dürfen halt einheitliche Standards verfolgen und das dient dann dem nicht wirtschaftlichen Ziel der Förderung des Sports natürlich. Wir wollen als Zuschauer überall das gleiche Wettbewerbsbedingungen gelten und daher dürfen Verbände sich koordinieren. Einer der wichtigsten Punkte ist, dass die Wouters-Doktrin nicht bei bezweckten Wettbewerbsbeschränkungen Anwendung findet. Das ist ganz neu, also das ist wirklich höchst klausurrelevant. Ich meine, das hat der EuGH in seiner Super League-Entscheidung, also die war jetzt wirklich 2024 oder Ende 2023, da hat der EuGH das klargestellt. Deswegen super aktuell und daher auch müsst ihr erst die Wettbewerbsbeschränkung feststellen und schauen, ist die bewirkt oder bezweckt? Und erst dann könnt ihr natürlich die Tatbestandsrestriktion prüfen. Genau. Und bei der Wouters-Doktrin, wenn eine bezweckte Wettbewerbsbeschränkung vorliegt, dann wird das nichts mit der Wouters-Doktrin. Die ist nicht anwendbar. Und auch nicht auf den 102 AEUV. Wie prüft man die Wouters-Doktrin? Ja, ist eigentlich durch diesen Punkt schon klar geworden. Es muss ein nicht wirtschaftliches Ziel verfolgt werden und dann Erforderlichkeit und Angemessenheit muss gegeben sein. Okay. Dann eine wichtige Ausnahme ist auch noch die Immanenztheorie. Hier ist der Hauptzweck des Vertrages ein wettbewerbsneutraler oder wettbewerbspositiver Zweck. Beispiel hier ist der Unternehmenskauf. Zum Beispiel hatten wir den Fall im Tutorium, dass irgendwie ein Unternehmen gekauft wird von irgendeiner Softwareentwicklerin und in dem Kauf des Unternehmens wurde auch noch vereinbart, hey, du Softwareentwicklerin, du darfst nicht auf diesem Markt in den nächsten 5 Jahren tätig werden. Das wurde auch noch vereinbart. Und hier muss man dann sagen, ja, der Hauptzweck des Vertrages ist wettbewerbsneutral oder positiv, weil wenn es eine solche Nebenabrede, also dieses Wettbewerbsverbot, du darfst nicht weiter tätig werden auf diesem Markt in den nächsten 3, 4, 5 Jahren, wenn es eine solche Nebenabrede nicht geben könnte, dann würde es keinen Markt für den Kauf von Unternehmen geben. Weil, ja toll, hier kauf mein Unternehmen und 2 Tage später mache ich die Konkurrenzbäckerei auf und alle Kunden kommen dann wieder zu mir und dann hat der Unternehmenskauf, der würde gar keinen Sinn mehr ergeben. Und deswegen müssen solche Nebenabreden zulässig sein und weil der Hauptzweck des Vertrages ist ein wettbewerbsneutraler oder positiver Zweck. Das gleiche beim Joint Venture, also wenn mehrere Unternehmen irgendwie ein gemeinsames Unternehmen gründen und dort dann tätig werden oder auch im Franchise-System McDonald's, Hans im Glück, Subway und so weiter. Auch eine ganz interessante Entscheidung, ich glaube, die war 2021, das war vor dem BGH, genau, und auch 2023 oder 2024 auch noch vor dem EuGH. Und da ging es um Booking.com. Und interessant ist es, dass Booking.com, ich denke, ihr kennt alle Booking.com, da sind ganz viele Hotelanbieter, die halt ihr Hotel auf der Webseite anbieten. Und Booking.com hat mit den Hotelanbietern eine Vereinbarung geschlossen. Und in der Vereinbarung steht oder stand drin, du Hotel darfst auf deiner eigenen Webseite darfst du nicht günstiger anbieten als auf Booking.com. Das ist die sogenannte enge Bestpreisklausel. Das bedeutet, und das war das Ziel dahinter, Booking.com wollte verhindern, dass die Leute ja Booking.com eingeben auf der Webseite, dann nach dem besten Hotel suchen. Und dann finden die das Hotel, oh, das Hotel sieht interessant aus und dann finden die das auf Booking.com, buchen aber nicht auf Booking.com, sondern die Leute gehen erst nochmal auf die Webseite des Hotels, direkt auf die eigene Webseite des Hotels, weg von Booking.com und buchen dort dann das Hotel. Weil wenn dort gebucht wird, dann bekommt Booking.com natürlich keine Provision. Und auf der anderen Seite, die Hotels, die auf Booking.com sind, die könnten natürlich, wenn es diese enge Bestpreisklausel nicht gäbe, dann würden die natürlich auf deren eigener Webseite günstiger anbieten können, weil sie müssten ja keine Provision von Booking.com bezahlen. Also sagen wir, Booking.com nimmt 5% und dann kostet das Hotel 100 Euro bei Booking.com und dann gehe ich aber auf deren eigene Webseite des Hotels und sehe, ah, da kostet das Hotel nur 95 Euro pro Nacht. Und das ist natürlich, das sind diese 5%, die gespart wurden an der Provision. Okay, und hier könnte man ja jetzt denken, das ist auch ein Fall der Immanenztheorie, weil wenn es diese enge Bestpreisklausel nicht gäbe, ja, dann würde dieses Modell von Booking.com, das wäre gar nicht möglich. Und so hat, glaube ich, das OLG Düsseldorf oder Hamburg, irgendeins dieser beiden, hat nämlich dann gesagt, hier in diesem Fall von Booking.com ist das ein Fall der Immanenztheorie, weil sonst würden die Nutzer einfach nur auf Booking.com gehen, um das zu suchen, aber dann immer auf der eigenen Hotel-Webseite was buchen und nicht auf Booking.com. Und deswegen ermöglicht diese enge Bestpreisklausel überhaupt das Geschäftsmodell von Booking.com. Ich denke, das ist klar. Und so hat dann das Oberlandesgericht hat so argumentiert. Das wurde aber von dem BGH verworfen. Der BGH hat gesagt, nö, das stimmt nicht. Auch weil der BGH konnte dann, weil Booking.com hat irgendwann mal diese enge Bestpreisklausel abgeschafft. Und der BGH hat dann gesagt, ja, Booking.com, auch nachdem du die enge Bestpreisklausel weggemacht hast, hast du nach 2 Jahren noch mehr Marktanteil bekommen. Also das heißt, selbst ohne die enge Bestpreisklausel setzt du dich im Wettbewerb durch. Und deswegen hat der BGH gesagt, nö, kein Fall der Immanenztheorie. Und hat das auch wirklich sich sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Also wenn ihr die BGH-Entscheidungen lest, da hat sich der BGH mit ganz vielen Unterfällen der Immanenztheorie auseinandergesetzt. Genau. Und im Ende, ja, das Ergebnis vor dem BGH war, nein, die enge Bestpreisklausel ist kein Fall der Immanenztheorie. Interessant auch, der BGH hat die Freistellung nach 101 Absatz 3 verneint. Genau. Wie prüft man die Immanenztheorie in der Klausur? Das ist wirklich wichtig. Hier 3 Schritte prüfen. Der Hauptzweck des Vertrages ist wettbewerbsneutral oder positiv. Dann die Beschränkung ist objektiv notwendig. Das bedeutet, wenn diese Zweckerreichung ohne die Beschränkung unmöglich wäre, so hat es der EuGH definiert. Und 3. Punkt, und hier müsst ihr nochmal differenzieren, das ist die Angemessenheit. Hier müsst ihr nach zeitlich, räumlich und sachlich differenzieren. Zeitlich sind es meistens so 2 Jahre, ja, ihr müsst halt auf den Einzelfall schauen, aber so 2-3 Jahre mehr, zumindest bei diesem Wettbewerbsverbot, beim Unternehmenskauf ist das so. Räumlich, ja, muss es sich auf das Gebiet beschränken, in dem der Veräußerer die Waren und Dienstleistungen bereits vor der Übertragung angeboten hat, und sachlich auch, das soll jetzt nicht irgendwie ein neues Geschäftsgebiet, soll dann jetzt nicht in dieser Vereinbarung enthalten sein. Gut, ja, jetzt noch im Rahmen dieser Immanenztheorie stellt sich noch die Frage der geltungserhaltenen Reduktion. Also zum Beispiel, ein Unternehmenskauf liegt hier vor, der fällt jetzt eigentlich unter diese Immanenztheorie, aber das Wettbewerbsverbot, was die vereinbart haben, das ist 10 Jahre lang. Das ist definitiv nicht mehr angemessen in zeitlicher Hinsicht. Und jetzt stellt sich die Frage, kann man aber diese 10 Jahre, ja, geltungserhaltend reduzieren auf das gerade noch kartellrechtlich zulässige Maß. Und hier gibt es ja den 139 BGB, der ja im AGB-Recht verdrängt wird durch den 306 BGB. Und im Kartellrecht ist ja, im AGB-Recht ist ja anerkannt, dass es keine geltungserhaltene Reduktion geben kann. Und ja, hier im Kartellrecht stellt sich die Frage, kann es sowas geben? Dafür spricht natürlich erstmal der Paragraph 1 GWB, weil nach einer Reduktion, also nachdem wir das reduziert haben, liegt ja kein Verstoß mehr gegen das Kartellverbot vor und das freut uns doch alle als Kartellrechtler, weil wir wollen ja, dass der Paragraph 1 GWB eingehalten wird. Dagegen spricht, dass man ja jetzt alles vereinbaren kann und dann wird es halt noch auf das zulässige Maß reduziert. Das heißt, die Parteien können sich sanktionslos wettbewerbswidrig verhalten. Okay, ja. Dieses Argument gibt es immer bei der geltungserhaltenen Reduktion. Für die geltungserhaltene Reduktion spricht aber wiederum, dass Kartellrecht nicht jeden Tag passiert. Also kartellrechtliche Verträge, die sind sehr selten. Das ist jetzt kein Massengeschäft wie, keine Ahnung, Kaufvertrag über Milch und Eier und Mehl, sondern Kartellrecht, das ist was Besonderes, das passiert selten und solche Verträge oder Vereinbarungen über Wettbewerbsverbote, die werden dann daher meistens sehr detailliert ausgehandelt und in diesen Fällen erscheint es dann doch sinnvoll, dem Parteiwillen, der hier im 139 BGB maßgeblich ist, genau hier im letzten Halbsatz wird das klar, dem soll man dann doch zum Durchbruch verhelfen und genau das spricht dafür, dass man eine solche geltungserhaltene Reduktion machen kann. Ja, ihr könnt euch aber auch anders entscheiden. Es gibt auch noch natürlich mehr Argumente, aber das sind die Argumente, die ich für eine Klausur gelernt habe. Falls das mal in einer Klausur vorkommen würde, dann wäre ich da relativ gut gewappnet gewesen mit diesen drei Argumenten. Okay, nächste Tatbestandsrestriktion, das sind die selektiven Vertriebssysteme. Hier müsst ihr die Metro-Kriterien aus der EuGH-Entscheidung kennen. Wir brauchen ein Produkt, welches Selektion bedingt, zum Beispiel ein Luxusparfüm oder eine Uhr. Die Rolex-Uhren, die sind natürlich auch, da gibt es einen gewissen Ruf dahinter und die sollen jetzt auch nicht beim Aldi oder beim Lidl verkauft werden natürlich. Und genau, hier hat der EuGH, und das ist noch wichtig, ich glaube in EuGH Kothi, Germany, hat er das gesagt, aber bin mir jetzt nicht sicher. Da hat jedenfalls der EuGH irgendwo, entweder im Metro oder in Kothi Germany, hat der EuGH gesagt, dass das Markenimage auch ein legitimes Ziel ist, weil das war zum Beispiel so bei meiner Schwerpunktklausur. In meiner Schwerpunktklausur, da waren Smartphones. Und Smartphones, das ist schon eher ein Alltagsgegenstand, würde ich sagen. Das ist jetzt nicht mit irgendwie einem Luxusparfüm gleichzusetzen. Deswegen habe ich in meiner Klausur gesagt, dass ein Smartphone an sich noch keine Selektion bedingt, aber das Markenimage, das wurde hervorgehoben im Klausursachverhalt und das kann eben auch ein legitimes Ziel im Rahmen der Metro-Kriterien sein. Dann muss, und das ist wichtig, muss eine Auswahl anhand objektiver Kriterien erfolgen, also zum Beispiel gewisse Anforderungen an den Internetauftritt, die halt jeder umsetzen kann, oder ein stationäres Geschäft, das ist auch ein objektives Kriterium. Diese objektiven Kriterien müssen einheitlich angewendet werden, also ohne Diskriminierung. Das heißt jetzt, der Shop X, der im selektiven Vertriebssystem ist, der muss ein stationäres Geschäft haben, aber der Shop Y oder das Geschäft Y, das muss das nicht haben. Das wäre keine einheitliche Anwendung, das wäre eine Diskriminierung Und da würde dann die Tatbestandsrestriktion nicht greifen. Okay, vierter Punkt, die Erforderlichkeit. Und hier müsst ihr halt eine Abwägung machen. Steht das Verbot im angemessenen Verhältnis zu dem Ziel, nämlich hier zu diesem Luxus-Image, zu dieser Selektion. Hier seht ihr auch, dass quantitative selektive Vertriebssysteme sind grundsätzlich nicht erlaubt. Das sieht man hier an diesem zweiten Punkt. Aber die können natürlich über die Vertikal-GVO freigestellt sein, nämlich Marktanteilsschwelle 30%. Wenn die nicht erreicht ist, dann kann man alles machen. Okay, und genau. Das sind noch zwei super wichtige Begriffe, die ihr bei den selektiven Vertriebssystemen unbedingt erwähnen müsst. Nämlich einmal der Intra-Wettbewerb. Das ist der Wettbewerb innerhalb einer Marke. Also beispielsweise, ja, das beste Beispiel sind halt McDonald's oder sowas. Der eine McDonald's konkurriert dann nicht mit dem anderen McDonald's. Das ist der Intra-Wettbewerb. Und zum Beispiel, wenn dann die Muttergesellschaft von McDonald's dann sagt, hey, ihr alle dürft nur oder müsst in diesem Stil werben. Also ihr dürft jetzt nicht andere Werbung schalten. Wenn das irgendwie vereinbart wurde in dem selektiven Vertriebssystem, ja, dann kann auf dieser Ebene der Werbung schon gar kein Wettbewerb zwischen den einzelnen McDonald's bestehen, weil, ja, alle müssen die gleiche Werbung schalten. Das ist der Intra-Wettbewerb. Und der Inter-Wettbewerb, das ist dann der Wettbewerb, ja, über Marken. Also McDonald's und Burger King und Subway, die konkurrieren alle miteinander in Bezug auf Fast Food. Und bei selektiven Vertriebssystemen, da wird der Intra-Wettbewerb ja komplett ausgeschalten, weil überall muss das ja einheitlich sein. Deswegen Intra-Wettbewerb gibt es da nicht mehr. Aber der Inter-Wettbewerb, der wird durch die selektiven Vertriebssysteme gestärkt. Weil durch ein selektives Vertriebssystem hat man häufig Effizienzsteigerung. Weil zum Beispiel, wenn im selektiven Vertriebssystem ja vereinbart wird, hey, ihr müsst alle von diesem Belieferer von Brot müsst ihr beziehen, euer Brot müsst ihr von dort beziehen, ja, das ist natürlich eine immense Effizienzsteigerung, weil man kann alles in großen Mengen kaufen und dann alle kaufen von diesem einen Typen, von diesem einen Brothersteller. Und da kann man auch Vertriebsrouten vielleicht vereinfachen und so weiter. Also da gibt es bei selektiven Vertriebssystemen, da gibt es dann Effizienzsteigerungen und die sind natürlich positiv für den Wettbewerb. Weil wenn McDonald's das halt alles vereinheitlicht hat, dann hat natürlich McDonald's bessere Preise und bessere Leistung und einheitlichere Leistung, und da wird dann Burger King und Subway, die werden dann unter Druck gesetzt und das befeuert natürlich den Wettbewerb. Okay. Das ist auch nochmal wichtig und das ist die letzte Folie, glaube ich. Das ist der Internetvertrieb im selektiven Vertriebssystem. Das solltet ihr auch kennen. Das ist zwar nicht mehr ganz so aktuell, vor 10 Jahren war das deutlich aktueller, aber nichtsdestotrotz immer noch ein aktuelles Thema, weil zum Beispiel der letzte Punkt hier auf dieser Folie, der war in meiner Klausur. Und die Klausur habe ich im Oktober 2024 geschrieben. Also, zunächst einmal, die Hersteller dürfen ein stationäres Ladenlokal verlangen und den reinen Internetvertrieb ausschließen. Ich denke, das ist klar, wenn ich irgendwie Schulranzen oder wenn ich irgendwie Kopfhörer verkaufe, dann darf ich als Hersteller von meinen Händlern verlangen, hey, ihr müsst ein Ladenlokal haben und das muss auch irgendwie in gewisser Weise aufbereitet sein und nur einen Vertrieb über das Internet, also nur eine Webseite betreiben, das dürft ihr nicht. So, das darf ich ausschließen. Wichtig ist, dass man den Internetverkauf Den darf man aber jetzt nicht per se ausschließen. Ich darf ein Ladenlokal verlangen, aber ich darf dann jetzt nicht von dem Typen verlangen, du darfst nur im Ladenlokal verkaufen. Das darf ich nicht, sondern er muss die Möglichkeit haben, auch über das Internet zu vertreiben. Hier aber dann wieder eine Einschränkung. Diesen Internetvertrieb, den darf ich zwar jetzt nicht komplett ausschließen, aber ich darf als Hersteller da gestalterisch Einfluss drauf nehmen. Ich darf zum Beispiel sagen, hey, meine Ware muss ja einen eigenen Raster haben. Also dann steht da zum Beispiel Kopfhörer oder Mikrofone von Shure. Und meine Mikrofone von Shure, die werden halt von anderen Mikrofonen, vielleicht von günstigeren Mikrofonen, halt abgehoben. Meine Mikrofone sind halt Premium-Mikrofone, die sollen halt nicht neben dem 50-Euro-Mikrofon von dem Hersteller X aufgeführt sein auf der Webseite. Sowas darf ich verlangen. Oder ich darf natürlich auch verlangen, dass Bilder, die ich bereitstelle, die sollen verwendet werden. Also da soll jetzt nicht der Händler selber Bilder machen und die dann auf der Webseite anzeigen, sondern der soll meine 4K super toll gemachten Bilder soll der verwenden. Wichtig ist auch, eBay oder sowas, das darf ich auch ausschließen. Also eBay, das ist jetzt nicht so toll für mein Markenimage. Auf eBay, da tummeln sich auch häufig Fake-Sachen und ja, da gibt's häufiger Probleme. Und deswegen darf ich sowas auch ausschließen. Und der letzte Punkt, und das ist, was in meiner Klausur relevant wurde, das sind die Preisvergleichsportale. Da hat die Kommission auch in den neuen Vertikalleitlinien ein paar Worte zu verloren. Und genau, das Problem habe ich auch in meinem Schwerpunkt-Klausur-Video erläutert. Und wie ich dort argumentiert habe in der Klausur, könnt ihr euch dort ansehen. Genau, das war's dann von dem heutigen Video. Fragen, Kommentare könnt ihr unten dalassen. Ihr könnt den Kanal gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.